Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu unserer heutigen Folge und in der neuen DEL-Saison 23/24. Schön, dass ihr mit am Start seid und heute wollen wir mal gucken, was beim ersten Spieltag, im ersten Spieltagswochenende eigentlich schon passiert ist. Wir sprechen heute wie immer über das aktuelle Geschehen in der Eishockey-Welt. Dann im ersten Drittel geht's um unsere Adler, die ihr erstes Spiel in Schwenningen verloren haben, dann aber stark gegen München zurückgekommen sind. Im zweiten Drittel gucken wir uns die Liga ein bisschen an, da gibt's spannende Ergebnisse und einige Teams, die uns überrascht, aber auch enttäuscht haben. Im dritten Drittel geht es heute um die DEL2, denn da müssen wir auch immer ein Auge drauf werfen. Ne? Gibt ja Auf- und Abstieg wieder. Deshalb ist es auch wichtig, die zweite Liga im Blick zu behalten. Unter anderem ein kurioses Vater-Sohn-Duell, was es da gab am letzten Wochenende. Und in der Overtime sprechen wir darüber, wie es sich für Christoph Ullmann eigentlich anfühlt, nicht mehr All-Time-Torschützenkönig unserer Adler zu sein. Denn seit dem letzten Spiel ist das Matthias Plachter. Und wir wagen noch eine ganz kurze Vorausschau auf das kommende Wochenende. Los geht's, eisfrei für Adler-Reporter Antti Soramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
Wenn man sich mit fremden Federn schmückt, Antti, bedeutet das, dass jemand die Verdienste von jemand anderem als seine eigenen ausgibt. Ich hatte 90 Sekunden Ruhm nach Matthias Plachter, seinen zwei Toren. Ich bin sogar heute im Mannheimer Morgen. Also ich schmück mich aktuell mit anderen Federn. Ich möchte aber, klar, meine eigenen Verdienste in dem Zusammenhang auf Platz 2 mit Silber schmücken. Und dass Silber Eishockey Deutschland sehr, sehr gut steht. Mensch, was sagst du, Antti?
Steht dir auch sehr gut. Du hast jetzt also wirklich von der goldenen Medaille bist du auf die silberne gerückt. Nee, das ist ein Wahnsinn, was du damals gemacht hast mit 162 Toren, 173 Assists, 335 Punkte für die Adler Mannheim. Also das ist mehr als einen halben Punkt pro Spiel in deiner ganzen Adlerzeit. Und da darf man nicht vergessen, als du noch ein junger Spieler warst, hast du natürlich ganz andere Rollen gehabt, als Tore zu erzielen für die Adler. Und dann hinten raus hast du ja wirklich richtig viele Tore gemacht für die Adler. Und dann kommt ein gewisser Matthias Plachter und macht das Ganze kaputt. Was in dir vorgegangen ist dabei, weil du warst in der Arena drin, da sprechen wir dann ganz zum Schluss drüber. Da habe ich dann beim 1 gegen 1 eine Frage. Das machen wir sonst nie, dass wir verraten, was wir fragen. Aber hier ist das Thema zu offensichtlich, um es dann geheim zu halten.
Aber ich schmück mich gern mit den Federn von Matthias Plachter aktuell. Nein, das hat schon super Sache. Heute, wie gesagt, im Mannheimer Morgen, das ist toll, Antti, das ist einfach Wahnsinn. Steht mir gut. Aber lass uns doch gleich mal reinsteigen in das Eishockey-Geschehen. Und wir beginnen jetzt, wo die Saison auch gestartet ist, wieder ganz normal in gewohnter Manier. Wir gehen erstmal raus zum Warm-up. Das heißt für mich, die Schlittschuhe sind geschnürt, der Schläger ganz frisch getaped. Ich habe immer den Kinnriemen offen gelassen und war ein Fan vom Kaugummi im Warm-up. Und so tritt ich jetzt mal raus auf die Eisfläche und mache das mal auf ganz, ganz hohem Niveau. Connor Bedard ist gestartet mit seinem neuen Team, den Chicago Blackhawks, in die Vorbereitung. Und der junge Mann legt gleich mal mit einem Hattrick los. Das ist ja durch die sozialen Netzwerke gegangen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so schnell wie der abzieht mit seinem Handgelenkschuss, da kannst du noch nicht mal der Slow-Mo folgen. Und das ist was, worauf sich die ganze NHL freut, ist sein, im Eishockey sagt man, Quick Release, also sein schneller Abzug, dass der so unfassbar schnell aus dem Handgelenk abdrückt und dabei die Richtung verändert. Also das war ein Testspiel gegen St. Louis. Und das Lustige in dem Zusammenhang fand ich, dass die NHL-Fans, ja egal ob heim oder auswärts, bei einem Hattrick werfen sie ihre Mützen aufs Eis. Aber das Spiel war in einer Trainingshalle und das heißt, überm Plexiglas waren Netze gespannt bis unter das Hallendach und die Fans haben alle ihre Mützen und Hüte in dieses Fangnetz reingeschmissen.
Sensationell, ja. Also das Hütefliegen ist immer wieder sensationell. Stell dir vor, du hast ja gerade einen richtig guten Hut gekauft oder dein Hut, den du letztens da auf hattest, willst du da so zeigen und dann kommt so ein Rotzlöffel und macht dann Hattrick und du musst deinen Hut da reinschmeißen, ist auch nichts. Also von daher, würde ich immer ohne Hut gehen und würde sagen, Mensch, oder dann würde ich mir so einen Alten mitnehmen und sagen, ja, falls der wieder mal so einen Hattrick da macht. Wahnsinn, also wir freuen uns alle auf die NHL-Saison und hoffen auch übrigens, dass Maxi Zuber, der ja auch im Camp bei den Arizona Coyotes ist, dort unterwegs ist, dass er es auch schafft. Oder eben auch Leon Gawanke, dass der es in San Jose schafft. Also wir beobachten auf alle Fälle die deutschen jungen Spieler, die älteren, also einen gewissen Dreiseitel werden wir natürlich auch im Blick behalten oder einen Nico Sturm. Und wie sie alle heißen, werden wir alle dort uns anschauen. Wir schauen aber auch ein kleines bisschen dann in die zweite Liga heute. Wir gucken uns ein Vater-Sohn-Duell an, aber das machen wir im zweiten Drittel.
Aber apropos gucken, Anti, jeder von uns hat ja ein Mobilfunktelefon und das zieht man ja ganz schnell, wenn mal irgendjemand vor einem steht oder wenn man irgendwas festhalten will, man macht ein Foto. Da ist jetzt ein NHL-Trainer über eine, ich würde es mal sagen, Fotoaffäre gestolpert. Was genau ist da passiert? Du hast da die genauen Infos.
Ja, Mike Babcock, immerhin Olympiasieger mit Team Kanada als Coach, Stanley Cup-Sieger und so weiter. Also jetzt nicht irgendein Coach, der es mal probiert hat und dann irgendwie gescheitert ist. Nee, er ist wirklich gescheitert, offenbar an seinem eigenen Ego. Er soll wirklich ein Coach sein, das sagen wirklich Starspieler, die mit ihm spielen mussten, beziehungsweise unter ihm spielen mussten. Zum Beispiel ein Chris Chelios oder einige andere Spieler, Franzen zum Beispiel, die haben alle gesagt, das ist wirklich einer, der Spieler unter Druck setzt, Psychoterror macht. Und der hat als neuer Trainer von den Columbus Blue Jackets, hat er einfach mal den Spielern gesagt, hey, in Besprechung, zeig mir mal deine Bilder in deinem Handy. Und dann mussten sie halt eben dann im Trainerbüro dann auf die Wand projizieren. Und ich meine, da sind sehr, sehr private Bilder dabei. Aber er ist da offensichtlich nicht so zimperlich und hat mehr oder weniger die Spieler unter Druck gesetzt, Bilder zu zeigen. Das ist an die Öffentlichkeit geraten. Und jetzt muss er, bevor die Camps in der NHL beginnen, schon zurücktreten. Also das war ein kurzer Auftritt bei den Columbus Blue Jackets. Und das setzt natürlich auch den Manager unter Druck, den Jarmo Kekäläinen. Das ist ein Finne, Manager von den Columbus Blue Jackets, der natürlich jetzt einen neuen Trainer irgendwie aus dem Hut zaubern musste. Das macht jetzt also der Associated Coach. Und natürlich auch wirft es kein gutes Licht auf eine ganze Organisation. Also von daher beobachten wir mal das, was da in Columbus noch abgeht.
Ja, das ist schon unfassbar. So, schnelllebiges Trainer-Business. Bei uns geht es auch schnell zur Sache. Das Warm-up ist vorbei und Zamboni ist durchgerauscht. Ich habe den Kaugummi ausgespuckt, den Kinnriemen zugemacht und jetzt würde ich sagen, starten wir mal ins phänomenale erste Drittel. Das war ja ein unglaubliches Auftaktwochenende. Wenn ich mir das mal angucke, die Adler jetzt am zweiten Spieltag, ein klasse Spiel gegen den amtierenden deutschen Meister. Wenn man die Tabelle jetzt beobachtet, nach Spieltag 2. München ist auf 5, die Adler Mannheim sind auf 6. Muss man sich als Adler da ein bisschen, ich will nicht sagen verstecken oder schämen, dass man den Auftakt bei den Schwenninger Wildwings ein bisschen in den Sand gesetzt hat, weil die sind aktuell Zweiter.
Eben, ganz genau. Du hast gegen den Tabellenzweiten 2 Punkte abgegeben. Nee, also ich sehe das ganz anders. Also du hast eine sehr, sehr gute Preseason gespielt, also du hast eine sehr, sehr gute Vorbereitung gehabt, in der CHL hast du sehr stark gespielt und dann kommst du gegen Schwenningen. Dass in Schwenningen natürlich die ganze Mannschaft, auch die neuen Spieler, ganz genau wissen, was jetzt passiert. Es kommen die Adler Mannheim, die will jeder schlagen. Also das ist zunächst mal die Ausgangsposition. Trainer Steve Walker muss da gar nichts sagen, da muss seinen Jungs überhaupt nichts sagen. Die gucken, Kalender, guck mal da, das sind die Adler Mannheim. Also da ist natürlich die Motivation total hoch. Die Stimmung in der Halle war überragend. Und jetzt muss man eins sagen, die Schwenninger haben sehr, sehr gutes Eishockey gespielt. Sehr aggressiv im Forecheck. Die haben sofort die Bemühungen der Adler, das Spiel aufzubauen, im Keim erstickt. Im ersten Drittel waren die ersten 10 Minuten waren ganz okay. Und dann sind die Schwenninger sehr gut ins Spiel gekommen. Und dann darf man eins nicht vergessen, gestützt natürlich auf eine super Leistung, die Schwenninger überhaupt in der Liga gehalten hat. In der letzten Zeit war natürlich auch Eriksson mit seinen Saves, das ist ein überragender Torhüter. Also von daher ist es, finde ich, keine Schande, das Spiel gegen Schwenningen. Du hättest auch die 2 Punkte holen können und wenn du halt da im Penaltyschießen in der Lotterie dann halt eben gewonnen hättest. Also von daher sage ich, schade. Aber es war auch als Eishockeyspiel ein ganz interessantes Spiel und es war schön zu sehen, dass Schwenning zwar das Spiel zerstört hat, aber nicht total passiv zerstört hat. Also die haben ja einen aggressiven Forecheck gemacht, Beide Verteidiger sind aggressiv nach vorne gegangen und die Adler haben es dann nicht geschafft, eben dann diese Lücken, die dann dadurch auch entstehen können, dann eben zu nutzen und ja, und sind dann am Eriksson gescheitert. Also ich muss sagen, ich fand es ein unterhaltsames Spiel, ein super furioser Auftakt in die deutsche Eishockey-Liga. Das Spiel war unterhaltsam und ja, deswegen fand ich es eigentlich ganz okay.
Und ich finde es ja immer ganz spannend, wie eine Mannschaft dann eben reagiert. Jetzt hast du eine Derby, es ist eine Niederlage, du nimmst zwar einen Punkt mit, aber du hast das Spiel verloren, fährst nach Hause und weißt als Adler Mannheim jetzt das absolute Spitzenspiel, der amtierende deutsche Meister kommt, Red Bull München. Und alle haben gesagt und viele, viele sind sich einig, auch ganz viele Experten und Manager sagen, so stark wie dieses Jahr, vor allem vom Papier her, vom Personal, war die DEL schon lange nicht mehr. Und deswegen hat sich auch jeder gefreut und jeder war in ja spannender Erwartungshaltung, in welcher Form denn beide Teams sind, die da an Spieltag 2 aufeinandertreffen. Also bei der Partie Mannheim gegen München. Und da fand ich, haben die Adler sehr, sehr gut reagiert. Du hast die Rückfahrt, du hast einen Trainingstag, um das Ganze abzuschütteln und dich auf das nächste Spiel zu konzentrieren, fokussieren. 19 Uhr heißt natürlich als Spieler, du hast einen ganz normalen Ablauf wie bei einem 19:30 Spiel. Alles wird eine halbe Stunde vorverlegt. Du hast in der Früh nochmal ein Training, du fährst nach Hause, ist eine halbe Stunde früher, legst dich nochmal ab und fährst dann zum Spiel. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, der Auftritt. Mir hat der Auftritt von beiden Mannschaften sehr gut gefallen. Es war unglaubliche Qualität am Eis. Es war eine Passqualität da, eine Zweikampfintensivität. Das war einfach taktisch, war das sehr, sehr exzellent. Und die Offensive von beiden Mannschaften war grandios, muss ich sagen. Also das ist immer besser geworden von Wechsel zu Wechsel und natürlich mit dem Finale Overtime hinten raus, nochmal eine Überzahlsituation und dann Shootout, also besser hätte es gar nicht laufen können. Das war für mich ein sensationelles Eishockeyspiel von beiden Mannschaften.
Und das am zweiten Spieltag, das darf man nicht vergessen. Beide Mannschaften sind auch noch in der Phase, wo sie sich finden müssen. Gibt denen nochmal 8 bis 10 Spiele, bis sie sich dann wirklich auch unter Wettkampfbedingungen dann gefunden haben. Also das werden Duelle werden. Ich hoffe, die beiden Teams spielen noch spät im April gegeneinander. Also das ist wirklich was man sagen muss. Das war Werbung fürs Eishockey, definitiv. Und man hat auch die Handschrift bei der Trainer schon gesehen. Söderholms Handschrift ist eine andere als die von Don Jackson. Don Jackson war viel aggressiver im Vorcheck. Da ist München jetzt nicht mehr ganz so aggressiv. Dafür spielen sie sehr, sehr viel kompakter. Also stehen in diesem Fünferverbund viel enger zusammen, versuchen also viel enger dann auch kompakt dann eben zu starten in den Spielaufbau und dann kompakter auch zu verteidigen. Und das sieht schon ganz gut aus. Du erkennst also, was der Trainer da machen will. Natürlich ist die Ausführung noch nicht da, wo sie sein muss bei den Münchnern, aber bei den Adlern ebenfalls noch nicht. Also du hast immer noch sehr, sehr viel Luft nach oben, um da noch besser zu werden als Team. Und da freue ich mich sehr drauf, wenn beide Mannschaften das Ganze dann noch ein bisschen verfeinern. Also da wird zumindest angedeutet, dass da wirklich bei beiden Mannschaften sehr, sehr viel Gutes entsteht.
Aber was mich so überrascht jedes Mal ist, Champions Hockey League ist ein unglaubliches Niveau. Aber die Liga ist dann doch nochmal was anderes. Also von der Intensität, die auch von den Rängen herrscht. Und du merkst einfach, ey, die Liga, das ist unsere Heimat. Das ist das, wo wir im Daily Business sind. Und wenn du in die Liga startest, das ist nochmal mehr Intensität, mehr Puls, auch mehr Herzschlag, das finde ich phänomenal. Und was mir so gut gefällt, Anti, dass Patrick Hager hat es auch im Vorlauf im Fernsehen gesagt, dass er sich sehr, sehr freut darüber, dass das Powerplay schon so gut funktioniert. München hat ja 3 Powerplay-Tore im Auftakt. München ist ja schon donnerstags gestartet gegen die DEG. 3 Powerplay-Tore geschossen und du hast dann eben in der Partie Mannheim gegen München auch gesehen, dass das Powerplay in beiden Lagern richtig gut funktioniert. Ja. Und beide Mannschaften haben richtig gehadert, diskutiert, geschimpft, wenn sie eine Strafzeit bekommen haben, weil sie ganz genau wussten, jetzt wird es gefährlich. Und das finde ich so klasse, dass das sind eben Spitzenmannschaften, die diese eine Situation brauchen oder vielleicht aus 2 Überzahlsituationen dann einmal Resultat schlagen. Und beide Mannschaften haben das gemacht und das finde ich so spannend. Deswegen fand ich auch die taktische Disziplin gut, aber auch wie die Jungs die Zweikämpfe geführt haben. Du hast ja echt versucht, von der Strafbank wegzubleiben, weil du wusstest, oh Gott, wenn du da irgendwas ziehst, dann kann es echt gefährlich werden.
Dann gehen wir ins zweite Drittel, schauen uns nämlich jetzt die anderen Spiele an. da gab es einiges an interessanten Konstellationen. Wenn wir nochmal auf den Freitag schauen, Ulle, du sagst mir, ich lese dir Ergebnisse vor und du sagst, stopp, das hat mich überrascht. Also,
schieß los.
Mach mal den Freitag. Berlin gegen Ingolstadt 2:1 nach Penaltyschießen. Frankfurt.
Ich muss Stopp rufen, wenn ich Stopp sagen.
Okay. Ja, ruf Stopp, sonst mache ich einfach weiter. Also, was hat dich überrascht? Dann Frankfurt gegen Iserlohn 2:3, Köln-Nürnberg 5:1, Schwenningen-Mannheim 2:1 nach Penaltyschießen. Das haben wir schon gehabt. Straubing, Bremerhaven 4:3 nach Verlängerung. Wolfsburg-Augsburg 4:3.
Also ich muss sagen, mich hat kein einziges dieser Ergebnisse überrascht. Wenn wir das nochmal kurz durchgehen, dass Berlin gegen Ingolstadt eine enge Nummer wird. Davon bin ich ausgegangen, dass es auch ins Penaltyschießen geht. Mich hat ein bisschen überrascht, dass Ingolstadt so wenig mitgenommen hat von dem ersten Wochenende. Man kann in Berlin verlieren. Die sind dann am Sonntag etwas deutlicher mit 4:1 in Köln untergegangen. Straubing ist heimstark. Dass Bremerhaven Offensive hat, wusste man auch, dass die Iserlohn das in Frankfurt gewinnen. Das hat mich schon minimal überrascht. Ich hätte gedacht, dass die Frankfurter ein bisschen heimstärker aus den Startlöchern kommen, und Augsburg hat in Wolfsburg den Start völlig verpennt, mussten dann im deutlichen Rückstand hinterherlaufen, den sie einfach nicht mehr aufholen konnten. Und dass Köln gegen Nürnberg 5:1 gewinnt, hat mich auch nicht überrascht, weil wir beide haben ja im Vorfeld auch schon mal diskutiert, der KIC hat dieses Jahr eine richtig, richtig gute Truppe. Ja. Mich hat tatsächlich, du hast das Adlerspiel schon diskutiert, der Heimauftritt der Schwenninger Wild Wings hat mich dann doch positiv überrascht. Da hätte ich schon, wenn du mich vorher mit 10 € zum Buchmacher geschickt hättest, hätte ich ganz klar auf Auswärtssieg gesetzt, weil ich einfach gedacht habe, die Adler vor allem mit dem 6:0 aus dem letzten CHL-Spiel, bevor die Liga startet, im Rücken, hätte ich gedacht, dass sie da mehr PS aufs Eis bringen. Aber gut, letztendlich hat sich dann für mich am Sonntag aber dann doch ein bisschen deutlicher gezeigt, wie Mannschaften dann auftreten. Da gehen wir mal auch ganz kurz durch. Wolfsburg, hatte ich eben angesprochen, haben einen super Start hingelegt gegen die Augsburger Panther, einen Dreier geholt und sind dann doch sehr, sehr deutlich in Bremerhaven untergegangen, lagen nach dem ersten Drittel bereits schon 4:0 zurück. Und dann ist die Messe eigentlich gelesen. Die DEG verliert zu Hause gegen die Eisbären. Das heißt, die Eisbären mit einem super Start in die Runde. Düsseldorf sehr, sehr verletzungsgebeutelt. Und dann Iserlohn Schwenningen 2:7. Alter also, Verwalter, da gewinnen die Roosters an Spieltag 1 in Frankfurt. Und jeder, der schon mal am Seiler See ein Eishockeyspiel geguckt hat, also da ist ja wirklich Bambule. Und dann gehst du da so deutlich gegen die Wild Wings unter, bist nach 2:46 schon mit 3:0 hinten. Also das ist, glaube ich, ein Start, da kann man sagen, kollektiver Tiefschlaf.
Den Start verpennt.
Den hast du verpennt.
Weißt du, was ich mir gedacht habe? Also Schwenningen hat ganz oft gegen die Adler schon zu Hause sehr stark gespielt, ne? Und hat da gute Leistung gezeigt, hat alles reingeworfen, was sie haben. Und das nächste Spiel haben sie dann verloren. Also so gefühlt war es immer so, dass du dann siehst, dass die wirklich alles mobilisieren, was sie haben gegen die Adler. Und da habe ich ein bisschen damit gerechnet, dass Schwenningen dann vor allem in Iserlohn, die Iserlohner gelten ja als relativ heimstark und haben, wie du sagst, auch wirklich ihre Fans hinter sich. Und dann gewinnt Schwenningen 7:2. Klar, wahrscheinlich ein kleines bisschen zu hoch, muss man sagen, weil wenn du halt natürlich dann sagen musst, das Heimteam hat den Anfang des Spiels total verpennt, kriegt 3-4 Tore, dann ist es im Gesamtkontext des Spiels natürlich ein bisschen zu hoch. Aber trotz alledem, also am Ende steht ein 7:2 für Schwenningen in Iserlohn. Und das ist die größte Überraschung gewesen für mich.
Das ist für mich absolut die größte Überraschung, definitiv. Also du hast es angesprochen, ich war ja auch lange im Adlertrikot. Und das war oft, wenn du nach Schwenningen gefahren bist, hast du dir die Statistik der letzten Spiele deines Gegners angeguckt und hast gesagt, ja okay, die haben die letzten von den 5, haben sie 4 verloren zum Beispiel. Und dann hast du gesagt, die haben kein Selbstvertrauen. Und dann sind die gegen uns immer aufgetreten wie der amtierende Stanley Cup-Sieger. Und du fragst dich immer, okay, wo haben die jetzt das aus dem Petto geschüttelt? Und die Spiele danach gingen auch oft, wie du es gesagt hast, in die Hose. Aber das war jetzt schon ein ordentliches Ausrufezeichen. Dann hat der KIC, die hatten 2 Heimspiele, Ingolstadt deutlich mit 4:1 geschlagen. Augsburger Panther, Löwen, Frankfurt. Da habe ich gedacht, dass die Augsburger besser starten im Kurt-Frenzel-Stadion. Es war ja, wir haben es ja eben gesagt, in Wolfsburg haben sie den Start verpennt, sind aber gut zurückgekommen an Spieltag 1. Und dann hast du die Möglichkeit zu Hause gegen Frankfurt, die auch ihr Heimspiel verloren haben, eine ordentliche Nummer hinzulegen. Und das haben die Augsburger Panther verpennt mit 2-3 gegen die Löwen Frankfurt verloren. Da war ich ein bisschen überrascht. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr erzählen. Was hat dein Sohn dann erzählt? Was hat er berichtet?
Also es war ja so, dass die Augsburger, ich schaue mir die Augsburger Spiele dann schon nochmal an, und die Augsburger haben eigentlich sind gut ins Spiel gestartet, haben im zweiten Drittel dann ein kleines bisschen so eine Phase gehabt, wo sie dann eben nicht so gut waren. Aber eigentlich haben sie das erste Drittel gut gespielt, da hätten sie in Führung gehen müssen, auch im letzten Drittel. Aber was man sagen muss, und das ist ein sehr gutes Zeichen, die Fans haben sogar nach dem Spiel die Mannschaft unterstützt und denen applaudiert, weil die Mannschaft sehr, sehr intensiv gespielt hat, sehr, sehr kollektiv gespielt hat, als Mannschaft aufgetreten ist. Und das wollte man im Kurt-Frenzel-Stadion sehen. Es war ein bisschen Pech dabei, dass du das Spiel verlierst, weil eben, wie gesagt, die Frankfurter nicht besser waren. Im Gegenteil, Augsburg hatte mehr Schüsse auf das Tor, hatte auch mehr vom Spiel an sich, aber haben dann eben die Tore nicht erzielt. Und das war ein bisschen das Bedauerliche. Aber man sieht, dass da eine Mannschaft am Wachsen ist, du darfst nicht vergessen, jetzt mit Otto Rantakari, den sie noch geholt haben, weil Wosowski ja verletzt ist, den haben sie noch geholt, dann hast du also insgesamt 18 neue Spieler jetzt, also das ist schon eine ganz schöne Menge, und dafür fand ich die Leistung jetzt auch gegen Frankfurt eigentlich wirklich okay, nur das Ergebnis hat noch nicht gestimmt, nur als Mannschaft wie Augsburg, du musst halt auch schnell Ergebnisse auch einfahren, das darf dann nicht zu lange dauern, weil du halt dann wirklich auch zu den Mannschaften gehörst, die, sagen wir mal, um den 10. Platz kämpfen wollen.
Ja, die Jungs haben jetzt ein Heimspielwochenende vor sich, die empfangen am Freitag die Eisbären Berlin und 2 Tage später kommen die Nürnberg Ice Tigers, also da hast du natürlich die Möglichkeit, zu Hause mit einem couragierten Auftritt die ersten Punkte zu holen, das wäre schon sehr, sehr wichtig. Und dann hatten wir noch am Sonntagabend ein bayerisches Duell, die Nürnberg Ice Tigers gegen die Straubing Tigers, da hat Nürnberg sich mit 5-3 durchgesetzt. Ich bin ein Fan von der Nürnberger Spielweise unter Tom Rowe, ich glaube, da sind wir uns einig, dass die finanziellen Mittel in Nürnberg sind nicht die größten, aber da wird auf Jugend gesetzt, auch viel auf die deutsche Karte. Mhm. Ich finde es gut, was die für ein Eishockey spielen. Also mir gefällt es, und wir hatten es gesagt, Auftakt der Nürnberg Ice Tigers in Köln ging etwas in die Hose, aber dann jetzt gegen starke Straubinger zu Hause 5-3 gewonnen und den ersten Dreier eingefahren. Also das sind ja immer hitzige Duelle, so wie es Mannheim gegen Schwenningen ist oder Mannheim gegen Frankfurt, habe ich das ja auch erlebt, wenn ich mit Augsburg eben gegen Nürnberg, München, Ingolstadt und Straubing gespielt hat. Die Duelle in Bayern sind schon immer brisant, und da haben sich die Nürnberg Ice Tigers eben durchgesetzt. Und das erste Spieltagswochenende, aber um das Ganze abzurunden, Anti, für mich war schon phänomenal. Das hat Spaß gemacht. Ich bin ja ein Riesenfan, sonntags den Fernseher mittags anzumachen und erst spät abends wieder auszuschalten, wenn du diesen Eishockey-Sonntag verfolgen kannst, alle Spiele. Und dann fallen ja auch wieder richtig Tore. Und das ist was, das macht unglaublich viel Spaß und unglaublich viel Freude. Ja.
Eine Sache muss man vielleicht noch sagen, Lukas Kelble spielt seine erste Saison in der deutschen Eishockeyliga, kam aus den USA, hat er dort in der Universität gespielt, 5 Jahre, dann in der East Coast Hockey League eine ganze und ein Saisonende. Und der kommt in die deutsche Eishockeyliga.
2 Titel gewonnen in der East Coast auch, muss man, 2 Titel genau, auch gewonnen in
genau,
der East Coast,
genau,
muss man
zweimal
sagen.
Zweimal den Kelly Cup gewonnen, ganz genau. Und der hat 3 Assists in 2 Spielen, also 3 Punkte und +5. Und eine durchschnittliche Spielzeit von 22, bisschen mehr als 22 Minuten. Also er ist direkt voll in der DEL angekommen und macht
gebürtiger Mannheimer, muss man auch sagen.
Gebürtiger Mannheimer, ja.
Gebürtiger Mannheimer, genau, ist jetzt aus Nordamerika oben an der Küste gelandet in Bremerhaven. Und du sprichst es an. Also Plus-Minus-Statistik setzt sich ja zusammen daraus, wenn du bei einem geschossenen Treffer in Gleichzahl auf dem Eis bist. Also wenn du bei einem Überzahltor auf dem Eis bist, gibt es kein Plus. Wenn du bei einem 5 gegen 5 oder 4 gegen 4 geschossenen Treffer auf dem Eis bist, gibt es ein Plus. Und wenn du beim Gegentreffer auf dem Eis stehst, gibt es ein Minus. Und du sprichst es an, in 2 Spielen +5, Anti. Da gibt es ganz, ganz viele Spieler, die schaffen das am Ende der Saison nicht. Das ist ja auch nicht böse gemeint. Manchmal läuft es einfach ein bisschen blöd und du bist öfter mal unglücklich mit auf dem Eis oder als Spieler ganz unglücklich. Du springst gerade über die Bande, weil dein Mitspieler zum Wechseln kommt und in dem Moment schlägt ein und du klatscht einfach ab und sagst vielen Dank, Minus, Dankeschön. Oder du klatscht ab und sagst, das war ein Plus. Aber 22 Minuten plus 5, 3 Vorlagen. Also ich glaube auch, dass das für ihn ein sensationelles Wochenende war.
Definitiv. Also da ist einer direkt in der deutschen Eishockey-Liga angekommen. Aber lass uns jetzt ins letzte Drittel gehen. Und da schauen wir dann auf die DEL 2. Da machen wir einen ganz kurzen Blick. Und da gab es das Vater-Sohn-Duell direkt. Dann am ersten Spieltag, nämlich Weißwasser. Da spielt ein gewisser Erik Hörtler gegen Selb. Da spielt ein gewisser Frank Hörtler. Den kennen wir aus Berliner Zeiten. Und es ist tatsächlich so, dass die gegeneinander gespielt haben. Frank Hörtler ist ja aus Berlin nach Selb gewechselt, da wo auch seine Karriere begonnen hat. Und dann Weißwasser ist ja eigentlich, also in Anführungszeichen, das Farmteam, der Kooperationspartner. Also Farmteam ist falsch, aber sagen wir mal, der Kooperationspartner eben von Berlin. Und Erik Hörtler ist in Berlin unter Vertrag und spielt eben in Weißwasser. Jetzt sage ich dir was, also Ulle, wir beide sind ja auch Väter, oder? Und ich glaube, ein Mann ist, oder die meisten Männer sind ja so, wenn du irgendwas machst sportlich, dann willst du immer gewinnen. Du willst, ob du Billard spielst, ob du Kegeln gehst, ob du irgendwas, du willst ja immer gewinnen und du willst gegen jeden gewinnen. Der einzige Mensch, glaube ich, gegen den du nicht gewinnen willst, wo du willst, dass er besser ist als du, ist dein eigener Sohn.
Auch bei mir auf gar keinen Fall. Also wenn wir zu Hause irgendwelche Spiele spielen, ich will nicht, nein, um Gottes Willen.
Nein, jetzt muss ich in so einem Spaß, in Spaßduellen nicht, aber wenn es wirklich, sagen wir mal, um darum geht, also in Spaßduellen nicht, aber wenn es darum geht, dass das wirklich, da auch um die Zukunft deines Kindes geht und so weiter und so fort. Also Zweikampf auf dem Eis mit meinem Kind, wow.
Also, ja, das stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor. Jetzt erzähle ich dir aber auch ein bisschen was von der Dramaturgie dieses Spiels. Spiel hat in Selb stattgefunden. Ja. Erstes Drittel, Selb führt nach 8,5 Minuten 2-0 und in der 14. Spielminute die Lausitzer Füchse mit dem Anschlusstreffer, mit dem 1-2 aus ihrer Sicht, Torschütze Erik Hörtler. Mhm. Jetzt, das ist, du sprichst es an, gewinnen, verlieren gegen einen eigenen Sohn ist das eine. Aber wenn du jetzt da vielleicht in dem Moment auf dem Eis stehst oder auf der Bank sitzt als Papa und der Sohnemann schießt den Anschlusstreffer, da wüsste ich gar nicht, ob ich aufstehen würde und mit dem Schläger gegen die Bande klopfen würde und meine Faust rausstrecken würde, dass er vorbeifahren kann zum Abklatschen. Also das ist so ein Moment, ja, wo ich als Papa sagen würde, okay, ich führe gerade 2-0 und du machst den Anschlusstreffer. Da würde ich schon, glaube ich, dann mal am Bulli sagen, wenn ich am Bulli neben mir stehe, würde ich sagen, hey, das hast du cool gemacht, super Bude. Und du freust dich ja, du grinst dich da ja wahrscheinlich an. Jeder möchte am Ende als Sieger vom Eis gehen, das ist ganz klar. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Frankie Hörtler sich da beim Anschlusstreffer für seinen Sohnemann auch richtig ordentlich gefreut hat.
Ja, und dann gucken deine ganzen Mannschaftskameraden gucken zu dir, dein Sohn hat gegen uns getroffen. Also da ist sehr, sehr viel Zerrissenheit drin in diesem. Und aber ich sag mal auch so, ein Profi wie Frank Hörtler, der mit allen Wassern gewaschen ist, der wird das dann schon irgendwie auch handeln können. Wobei das ist natürlich eine einzigartige Situation. Also das ist natürlich sensationell. Also das ist auch was irgendwo auch Werbung fürs deutsche Eishockey macht, dass es auch solche kuriosen Geschichten da eben gibt. Also wenn wir ganz kurz mal draufschauen, Krimitschau hat einen sehr, sehr guten Start gehabt. Einziges Team, was 6 Punkte in 2 Spielen geholt hat, also damit Tabellenführer. Dann Krefeld-Bad Nauheim, die verortet man sowieso weiter da oben, genauso wie Ravensburg. Rosenheim als Aufsteiger mit 4 Punkten aus den ersten beiden Spielen.
Da muss ich mal ganz kurz reingrätschen, ja? Nämlich Rosenheim hat ein richtig, richtig toughes Auftaktwochenende gehabt. Ja. Und zwar waren die auswärts in Dresden, haben da sich nach Verlängerung geschlagen geben müssen mit 3-2 und haben dann an Spieltag 2 den ganz, ganz großen Liga-Aspiranten mit den Kassel Huskies zu Hause und ringen die mit 2-1 nieder. Ja. Und die Atmosphäre in Rosenheim im Stadion muss phänomenal gewesen sein. Ja. Also da muss eine unglaubliche Stimmung gewesen sein bei der Heimspielpremiere in der DL2 gleich gegen die Kassel Huskies. Und ein gewisser Thomas Pöpperle, den man ja aus der Liga auch kennt, den haben die Rosenheimer letztes Jahr unter der Saison verpflichtet. Weil die haben immer gesagt, wir brauchen einen Torwart, der uns den Aufstieg festhält. Und dann kommt Thomas Pöpperle in Rosenheim an. Und da haben viele aus der Eishockey-Welt auch gesagt, eieiei, also keine Frage, Das kann
auf Jugend wird da nicht gesetzt, wenn man den
holt. Nein, aber in dem Moment, also ist es unglaublich schwierig, aus der Oberliga in die DEL 2 aufzusteigen, weil du hast eben die Oberliga Nord, die Oberliga Süd und du hast ein paar Teams, die da hoch wollen, die auch unglaubliche finanzielle Mittel haben und da wirklich hochzukommen, ist ein ganz schön harter Weg. Die Rosenheimer haben das geschafft, aber mit der Verpflichtung von Pöpperle. Jeder weiß, Thomas Pöpperle ist ein guter Torwart, aber Thomas Pöpperle ist nicht der Fitteste. Und da gibt's ganz, ganz kuriose Geschichten in der Eishockey-Welt. Ich will da jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber jede Mannschaft muss einen Leistungstest am Anfang der Saison machen, wo eben gewisse Sachen abgerufen werden müssen. Und da ist Thomas Pöpperle der einer, der definitiv nicht im oberen Drittel zu finden war. Und da war es eben so, der war ja schon im Ruhestand. Der war ja schon mehr oder weniger im Ruhestand, bevor ihn damals die Kölner Haie verpflichtet haben. Da war ja eigentlich schon Thomas Pöpperle, gibt Karriereende bekannt. Ob auf einmal taucht er beim KIC auf und Thomas Pöpperle endlich geht er in Ruhestand und auf einmal läuft er in Rosenheim auf. So, und dann hält er wirklich den Aufstieg fest, schafft es, die Star Bulls in Liga 2 zu führen mit seinen Paraden. Und der muss auf den Kopf gestanden sein. Der muss ein unglaubliches Spiel gemacht haben am zweiten Spieltag. Er muss einer der Garanten gewesen sein, dass Rosenheim den ersten Dreier in der zweiten Liga einfährt und die Kassel Huskies niederringt. Also das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Und dementsprechend Rosenheim jetzt nach dem ersten Wochenende als Aufsteiger auf Platz 5. So, Antje, jetzt darfst du weitermachen mit Tabelle vorlesen. Das wollte ich nur mal ganz kurz einfügen.
Vielleicht noch ganz kurz zu Thomas Pöpperle. Das erste Mal auf meinem Radar ist er aufgetaucht in der Saison 2005. Muss dir mal vorstellen, in der Saison 05-06
bei den Eisbären,
damals bei den Eisbären, genau, damals kam er aus Prag, von Sparta Prag kam er damals und dann ist er ja noch in die NHL und so weiter. Ja, also das ist schon ein absoluter Wahnsinn. Ja, jetzt nochmal Tabelle, gut, dass du da eingegrätscht bist. Also Kassel demnach natürlich eine Niederlage als Top-Favorit, die sind momentan 8, aber die Tabellenplätze, die verschieben sich ja jetzt in einem atemberaubenden Tempo. Die einzigen beiden, die noch keine Punkte haben, sind Weißwasser mit einer sehr, sehr guten Vorbereitung, haben da wirklich stark gespielt und Freiburg ebenfalls 0 Punkte, aber das wird sich auch noch legen, die werden auch noch ihren einen Punkt holen, beide im Laufe der Saison, das ist definitiv klar. Wir schauen uns das Ganze auch immer wieder an. Die zweite Liga, die ist natürlich auch interessant, weil es wieder Aufstiegsaspiranten gibt.
Der Absteiger, die Bietigheim Steelers, Anti, 2 Spiele, 1 Punkt. Gehören die Bietigheim Steelers für dich zu den Aufstiegsfavoriten und haben die mit ihrem Top-Trainer, der letztes Jahr ja noch dabei war, den Namen kannst du besser aussprechen als ich, der jetzt in München mit an der Bande steht, haben die da einen ganz, ganz wichtigen... Danke. Haben die dann einen ganz, ganz wichtigen Mann verloren in ihrer Organisation?
Definitiv. Kangas Alustar ist ein sehr, sehr guter Trainer und den konnten sie halt eben nicht halten. Und Bietigheim von den Ressourcen her muss zu den Top 4, Top 6 in der zweiten Liga gehören. Aber wir haben es ja gesagt, es ist ein bisschen zu früh, dass man jetzt sagen könnte, Mensch, Bietigheim, was ist da los? Also die ersten beiden Spieltage waren jetzt nicht das, was sie sich da erhofft haben, das ist klar, aber ich zähle die schon alleine von den Ressourcen her. Aber du weißt, wie es ist, eine Mannschaft, die haben ja auch eine ganz neue Mannschaft, die haben ja, die ganzen Spieler sind ja gegangen, also von daher, da muss ich auch erst einiges finden, da müssen wir auch das Ganze mal beobachten, geben wir denen mal so 8 bis 10 Spiele, um das dann neu zu bewerten, aber auf dem Papier haben sie auch keine schlechte Mannschaft, also die Ressourcen sind da, die Mannschaft ist gut, also da musst du einfach, glaube ich, auch denen ein bisschen Zeit zugestehen, so wie man es halt eben den Mannschaften zugestehen muss, die halt viele Neuzugänge haben.
Genau. Und der Coach, das möchte ich noch abschließend sagen, war ja auch Teil des Trainerteams bei der Eishockey-Weltmeisterschaft. Harry Kreis hat den ja bei sich mit reingeholt und jetzt steht daneben Toni Söderholm in München an der Bank. Also ich glaube schon, dass da Eishockey Deutschland erkannt hat, dass ein Bietigheim ein richtig, richtig guter Mann hinter der Bande stand. Ja. Dementsprechend werden die sich neu sortieren müssen.
Ich muss es sagen, bitte nicht zu Hause nachmachen. Ich sag's nochmal, Pekka Kangas Alustar. Also nicht zu Hause nachmachen, das kann zu verwursteln.
Kann zu Gesichtsmuskelkater und Zungenzerrungen führen.
Ganz genau. Ulle, dann gehen wir jetzt ins 1-gegen-1. Und jetzt kommt natürlich, hatte ich ja schon angekündigt, deine Gefühlswelt. Ein gewisser Matthias Plachter erzielt aus dem Spiel heraus sein Tor, zieht mit einem gewissen Christoph Ullmann gleich und im Penaltyschießen dann den Game-Winner und zieht an Christoph Ullmann vorbei, was die ewige Torschützenliste bei den Adlern Mannheim angeht. Bester Torschütze ever, nicht mehr Ole seit Sonntag, sondern Plachty.
Ja, also ich habe im Vorfeld wusste ich ja natürlich schon immer ein bisschen um die Zahlen und ich wusste, dass der Matthias Plachter da sehr, sehr nah dran ist. Und die einzige Sorge, die ich in dem Zusammenhang immer hatte, ist, dass wenn der Plachty da vorbeizieht oder gleichzieht, wie das jetzt in einem Spiel passiert ist, dass ich nicht dabei bin. Das war meine größte Sorge. Oh. Dass es irgendwo bei einem Spiel passiert, vielleicht auswärts oder zu Hause und ich bin nicht in der Arena, dass ich da aufstehen kann, klatschen kann und meinen Hut ziehen kann. Also das war wirklich im Vorfeld meine allergrößte Sorge. Dass das passiert, war eine Frage der Zeit und ich habe da tatsächlich ganz, ganz wenig Ego, um zu sagen, oh mein Gott, ich will hier immer oben stehen und hoffentlich, bitte, bitte nicht, hoffentlich bricht dir der Schläger oder irgendwas. Also so bin ich nicht. Und ich habe es auch im Fernsehen betont, ich habe gesagt, der Schuss, der One-Timer oben in den Winkel, mit dem Treffer, wo er mit mir gleichgezogen ist, also ich hatte ja gar nie so ein Material. Also ich konnte ja gar nicht so schießen. Ich habe ja noch ein ganz anderes Material gehabt, aber das war schon ein phänomenaler Treffer, das muss man schon sagen. Ich bin dann ein bisschen mit der Regie hart ins Gericht gegangen bei Magenta Sport, weil Matthias Plachter stand auf 1 und Christoph Ullmann auf 2. Also in der Schule habe ich so weit aufgepasst, dass alphabetisch ich noch hätte oben stehen müssen, weil das C vorm M kommt. Das fand ich aber trotzdem noch ganz lustig. Und ich habe tatsächlich mich am Anfang gewundert, dass er erst zu spät beim Shootout kam, also dass er nicht unter den ersten drei dabei war. Und als er dann ausgeglichen hat, Ortega hat ja vorgelegt und Matthias Plachter gleicht aus und München schickt sofort wieder Ortega. Und ich bin davon ausgegangen, dass Matthias Plachter auch unmittelbar wiederkommt, weil er der Einzige war, der bisher getroffen hat. Und ich habe dann schon die ganze Zeit die Bank im Blick behalten und habe dann tatsächlich, ich weiß gar nicht, wer der Schütze dann war zwischen Matthias Plachter, seinem Ausgleichstreffer und dem Siegtreffer. Da war nochmal Leubel, glaube ich. Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber ich habe dann schon ein bisschen die Bank beobachtet und habe innerlich gedacht, wenn es der Leubel war, nee, mach den noch nicht, mach den noch mal raus. Und ich habe dann tatsächlich, ich stand beim Kommentieren und ich habe dann applaudiert. Und ich habe dann gewartet, weil ich krieg dann aufs Ohr vom Leiter der Sendung gesagt, wann ich runtergehen soll. Und ich wollte unbedingt runter und wollte ihm gratulieren. Also da habe ich mich schon sehr, sehr gefreut. Und so nochmal zusammengefasst, ich war sehr, sehr glücklich, dass ich bei dem Moment im Stadion mit dabei war, dass ich ihm da auch dann gratulieren kann, dass es natürlich dann noch ein Fernsehspiel und ein Highlight-Spiel Sonntagabend war, freut mich natürlich umso mehr. Deswegen habe ich auch die heutige Folge aufgemacht, dass ich mich ein bisschen mit den Federn des Matthias Plachter an dem Tag schmücken konnte, dass ich ein bisschen mit dem Rampenlicht stehen konnte. Aber da freue ich mich sehr. Ich weiß nämlich damals auch, ich bin ja ein Riesenfan von Sprichwörtern und von Floskeln. Und Leute damals zu mir gesagt haben, Christoph, egal wo du hinkommst, egal was du machst, versuch deine eigenen Fußstapfen zu hinterlassen, weil der in Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt keine eigenen Spuren. Und ich bin mir auch sicher, Matthias Plachter ist da nicht in meine Fußstapfen getreten oder sonst was, sondern der hat einen sensationellen Weg hingelegt, jetzt im Trikot der Adler. Und er hat definitiv seine eigenen Spuren hinterlassen. Und ich weiß auch, weil er nicht in meine Fußstapfen getreten ist, dass ich in dem Zusammenhang auch meine eigenen Spuren hier hinterlassen habe. Und ob ich jetzt auf einer 1, auf einer 2, auf einer 3 stehe, was auch immer, das ist für mich fein. Ich habe ihm auch geraten, den Schläger bitte nicht mehr zu benutzen. Den soll er mit nach Hause nehmen. Ich habe damals auch den Schläger, ich glaube, bei mir war es damals Tor Nummer 151, mit dem ich damals auf die 1 gegangen bin, habe ich mit nach Hause genommen. Der steht noch bei mir zu Hause, das ist mein Rekordschläger. Also mit dem ich damals auf die 1 gegangen bin, der steht da bei mir zu Hause und er hat seinen jetzt hoffentlich auch mit nach Hause genommen. Und vielleicht gibt es irgendwo mal einen guten Zweck, einen Adler Charity Dinner, ein Eishockey-Museum in der Kurpfalz oder was auch immer, wo man dann mal sagen kann, guck mal hier, kann man die Schläger 1, 2 und wie viel es dann noch immer gibt, untereinander aufhängen, untereinander aufreihen. Also ich hab mich sehr gefreut, dabei zu sein, um das zusammenzufassen. Und ich habe da kein Ego oder ich bin da nicht traurig drüber oder sonst was. Das ist alles gut. Ich weiß, dass wenn ich in die Arena komme oder wenn ich an ihr vorbeifahre, wenn ich zu einem Nachwuchsspiel komme, weil mein Sohn spielt, ich gehe da immer rein und bin super happy und super glücklich und erinnere mich an die Zeit, die ich da hatte. Und da geht es nicht um Tore, um Rekorde, sondern da geht es oft um Erfolge, die man als Mannschaft feiern konnte und auch persönliche Triumphe und tolle Erlebnisse, die man da hatte. Das sind so meine Gedanken mit dem Eishockey, mit den Adler Mannheim. Und wo ich da jetzt individuell stehe, das ist, glaube ich, in dem Zusammenhang nicht ganz so wichtig.
Das war ein toller Schlusswort, kann ich nicht sagen. Ein toller Beitrag zum Beitrag. Schluss. Ja, also wirklich Schlusswort. Das waren viele Schlussworte. Also wirklich sehr, sehr schön, Ulle. Und ich nehme dir das zu 100% ab. Oftmals sind es nur Lippenbekenntnisse von Leuten. Naja, ich habe kein Ego, aber bei dir weiß ich, dass es tatsächlich so ist, dass du dich für ein Plachti freust. Und das nimmt man dir auch definitiv ab. Also von daher, ja, eine tolle Sache, dass wir da dabei sein konnten, dass wir da Zeugen sein konnten. Für dich natürlich was ganz, ganz Besonderes. Und ich schlage vor, wir sprechen wieder über die Deutsche Eishockey-Liga nächste Woche.
Das werden wir auf jeden Fall tun. Wir haben jetzt gar keine Vorausschau gewagt hier. Das mache ich nochmal ganz kurz hier zum Abschluss. Und zwar erwartet uns ja ein tolles Wochenende. Die Adler sind auch zweimal zu Hause. Einmal gegen die Iserlohn Roosters und dann kommen die Eisbären Berlin an. Also das wird ein absoluter Kracher. Und ich bin mir sicher, wenn das Spiel der Eisbären in die Schlussminuten geht, steht auch schon die erste Partie dann gegen die Löwen Frankfurt in Frankfurt an. Also das an Brisanz kaum zu überbieten. Aber ein doppeltes Heimspielwochenende. Ich bin gegen die Eisbären vor Ort. Werde ich mir live angucken. Da freue ich mich drauf. Und wie gesagt, die Liga ist furios, phänomenal gestartet und wir werden gucken, dass wir unseren Puls oben halten und das Ganze dann immer ordentlich zusammenfassen.
Und damit bis zum nächsten Mal. Schönes Spiel euch.